ADHS ist keine Krankheit, es ist keine Diagnose, es ist kein Schicksal, es ist nicht vererbbar, es ist eigentlich ein Symptom für eine Welt heute, für die wir nicht gemacht sind als Menschen. Es ist Symptom für eine Welt, die sich nicht den Menschen anguckt, sondern eigentlich nur will, dass du funktionierst und leistest und so bist wie alle anderen, ruhig und still. Und es unterdrückt eigentlich vieles von dem, was uns als Menschen ausmacht und vor allem was Kinder ausmacht, indem wir sie in diese Schublade stecken und sagen, das ist ADHS, hier ist ein Medikament, um dich ruhig zu stellen. Und ich würde dich gerne einladen, in diesem Beitrag eine neue Sichtweise auf das Thema ADHS zu bekommen und auch viele Lösungsansätze, wie wir eigentlich ganzheitlich und lösungsorientiert an das Thema rangehen können.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hi, herzlich willkommen, dass du dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald, ich bin Biochemiker, Nährstofftherapeut und Spiegel-Bestseller-Autor. Und ich habe mich mit dem Thema ADHS beschäftigt, ich habe mir die Studien angeguckt und vor allem habe ich mal viel mit Betroffenen gesprochen, wobei betroffen ist ja, es ist ja keine Krankheit in dem Sinne, aber ich habe mit Menschen mit ADHS-Symptomatik gesprochen und ich würde gerne auch mit diesem Beitrag ein Umdenken bewirken, denn ADHS ist aus meiner Sicht keine Krankheit und sollte auch nicht als solche angesehen, geschweige denn behandelt werden. Was wäre, wenn ADHS gar keine Krankheit ist, sondern eine ganz normale, natürliche, neurobiologische, man würde sagen neurodiverse Variante und ein Symptom, das nicht unbedingt schlecht sein muss und dass Menschen mit ADHS ganz besondere, spezielle Fähigkeiten und Stärken haben, die wir auch nutzen sollen. Es ist keine Fehlfunktion des Gehirns. Es ist eine besondere Art des Denkens, das in einem bestimmten Kontext als wertvolle Fähigkeit betrachtet wird. Und um es kurz zu fassen, Menschen mit ADHS sind nicht krank, sie sind anders. Sie haben besondere Begabungen, besondere Stärken. Und ganz ehrlich, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist anders als die anderen. Und deswegen würde ich heute mal mit dir über dieses Thema sprechen. Und ich denke, es wird das ein oder andere dabei sein, das dich vielleicht auch zum Nachdenken bringt. Wichtig, du musst nicht immer mit mir einer Meinung sein, aber vielleicht habe ich den einen oder anderen Impuls und die eine oder andere Sichtweise auf das Thema, das bei dir vielleicht auch etwas bewirkt. Zu ADHS gibt es eine ganze Reihe von Symptomen, die dazu mit reingebracht werden und vor allem sind die drei Leitsymptome Unaufmerksamkeit oder Aufmerksamkeitsdefizit, Impulsivität, Hyperaktivität. Und die Diagnose basiert dabei meist auf subjektiven Einschätzungen von Eltern, Lehrern und Ärzten. Und die Frage ist, wie objektiv ist das wirklich? Und die aktuellen Diagnosekriterien nach DSM-5 und ICD-11 erfassen ADHS als neurobiologische Entwicklungsstörung. Und dabei reicht es aus, dass ein bestimmter Schwellenwert und Symptom erreicht wird, um eine Diagnose zu stellen. Und hier liegt schon mal ein Problem. Diese Symptome sind nicht spezifisch für ADHS, sondern kommen bei vielen Menschen, ob mit oder ohne Diagnose, vor. Es ist kein klinisches Beschwerdebild, sondern ein rein subjektiv wahrgenommene und eigentlich eine ganz normale Verhaltensweise, vor allem bei Kindern. In verschiedenen Kulturen wird ADHS unterschiedlich diagnostiziert und auch bewertet. Während in den USA die Diagnosehäufigkeit bei bis zu 10% liegt, ist sie in manchen europäischen Ländern deutlich niedriger. Und wenn man sich die Studie mal anguckt, ADHS kommt nicht mit der Zeit immer häufiger vor. Es ist einfach nur mehr Bewusstsein in der Gesellschaft, mehr Bewusstsein bei Eltern, Lehrern und Ärzten. Das heißt, es wird heute, wo Kinder aus der Reihe tanzen oder verhaltensauffällig sind, werden häufiger oder eher mit ADHS diagnostiziert. Aber es ist jetzt nicht so, dass es immer häufiger vorkommt, sondern etwas ist, was wahrscheinlich schon immer da war.
Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehm-Protokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche, exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon, und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Ja, und es liegt da auch nicht an genetischen Unterschieden. Unsere Genetik verändert sich nicht. Es ist eigentlich unsere Epigenetik, die sich verändert, nämlich wie wir leben, unser Umfeld, unsere Lebensweise, die auf unser Gehirn trifft. Und du darfst nicht vergessen, dass unser Gehirn sich über Jahrmillionen entwickelt und angepasst hat und dass wir heute in einer Welt leben, für die wir eigentlich nicht gemacht sind, dass wir heute Sachen von Kindern erwarten, die eigentlich für Kinder höchst unnatürlich und unnormal sind. Und du hast als Kind einfach ruhig zu sein, still zu sitzen in der Schule, hast Sachen zu lernen, ob du die jetzt willst oder nicht. Und wenn dein Kind das nicht möchte, warum auch immer, dann wird man einfach eher zu ADHS und einem Medikament greifen, damit es eben funktioniert und nicht aus der Reihe tanzt. Und wichtig, es ist jetzt nicht, dass sich Leute mit ADS oder wenn es jemand sieht und ein Kind mit ADS hat, es ist nicht meine Absicht, das zu bashen oder runterzureden. Aber ich möchte auch nicht betonen, dass es eine Krankheit ist oder eine Störung. Ja, es ist ein Symptom für unsere moderne Gesellschaft. Unsere moderne Gesellschaft legt den Fokus auf Leistung. Eine Gesellschaft, in der Kinder nicht mehr Kinder sein dürfen, wie sie eigentlich sollten. Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir konstant mit Informationen überladen werden, allgegenwärtig, und vor allem diese hier überall sind. Und wir sind in einer Gesellschaft, in der Stress nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist. Und es gibt ganz viele interessante Sichtweisen, vor allem von Forschern, Neurobiologen, Professoren und auch Kinderärzten, dass wir eigentlich eine ganz falsche Sichtweise auf das Thema ADHS haben. Ja, das Gehirn bei Menschen mit ADHS ist ein bisschen anders verdrahtet. Die denken anders, sie nehmen ihre Umwelt anders wahr. Aber sie sind deswegen nicht krank. Wir haben eine sehr, sehr schnelllebige Gesellschaft. Die Kinder müssen schon früh, im frühen Alter, ab 6 Jahren, stillsitzen, sich konzentrieren, sie müssen funktionieren. Oftmals ist der Tag-Nacht-Rhythmus komplett durcheinander. Ich finde, ein 6-7-jähriges Kind sollte nicht um 6 Uhr aufstehen, um 8 Uhr still in der Schule zu sitzen, um Sachen zu lernen, ob es das will oder nicht. Kinder haben einen ganz normalen Bewegungs- und Erkundungsdrang. Ja, die wollen Sachen erfahren, ausprobieren. Und indem wir unser modernes Schulsystem haben, unsere moderne Gesellschaft haben, unterdrücken wir diese Tendenzen bei Kindern, die einfach sich ganz normal entwickeln und ausprobieren und lernen möchten, die sich erfahren möchten. Wir Menschen lernen durch Erfahrung. Und wir geben vor allem Kindern heute nicht mehr die Chance, das zu tun. Und ich möchte auch mal betonen, dass Menschen mit ADHS es ist kein Defizit, sondern die haben besondere Stärken. Die denken anders und sind anders, aber es ist nicht schlecht. Die haben ganz besondere Stärken und Vorteile. Und diese drei Sachen hier, Aufmerksamkeitsdefizit, Impulsivität, Hyperreaktivität, das würde ich gerne mal reframen, eine andere Sichtweise auf das Thema. Nämlich Menschen mit ADHS, die haben keine Aufmerksamkeit. Die interessieren sich einfach nicht für so viele Dinge, vor allem nicht gleichzeitig. Und vor allem interessieren sie sich nicht für Dinge, die ihnen nicht wichtig sind. Wenn jemand mit ADS eine Leidenschaft hat, eine Begeisterung hat, dann haben die Hyperfokus, können sich auf diese Sache, die sie in dem Moment interessiert und begeistert und ihnen wichtig ist, können die sich extrem konzentrieren. Hyperfokus in einer Art und Weise, wie es die meisten Menschen gar nicht kennen. Menschen mit ADS sind oftmals auch sehr viel kreativer. Studien zeigen, dass ADHS mit erhöhtem divergenten Denken verbunden ist und dass sie sehr viel kreativer an Probleme rangehen und sehr viel kreativer auch Probleme lösen können. Menschen mit ADS sind auch sehr spontan und risikobereit. Das ist ganz wichtig für ein selbstständiges und unabhängiges Leben, für Unternehmertum, aber auch für innovatives Denken, ja. Und es ist gerade in unserem Schulsystem so, ich kenne das, ich habe keine ADS, aber du musst immer nach den Regeln spielen und darfst nicht aus der Reihe tanzen. Wenn du eigene Sichtweisen hast und auch eigene Lösungen auf Probleme angehst, die aber nicht der Norm entsprechen oder nicht dem Schema F entsprechen, dann wirst du als anders wahrgenommen und das auch irgendwie problematisch bewertet. Aber nur weil jemand anders auf eine Lösung kommt, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Aber das wird eben vermittelt. Und Es ist ein ganz, es ist, ich glaube, 12 Jahre her, da wurde Professor Gerald Hüthers, einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, wurde vom ZDF zum Thema ADHS interviewt. Und wir werden das Interview hier auch mal reinbauen, damit du das siehst. Das sind noch 4 Minuten, aber das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Sichtweise auf das Thema ADS. Und er hat damals schon gesagt, ADHS ist keine Störung, es ist keine Krankheit. Das Problem liegt ganz woanders, sie selbst.
Guten Abend, Herr Professor Hüther.
Guten Abend, Frau Slomka.
Wenn ich das, was Sie bisher zu diesem Thema gesagt haben, richtig verstehe, dann sagen Sie, ADHS ist keine Krankheit, keine Hirnstörung.
Es wurde in der Vergangenheit so betrachtet, aber wir wissen ja inzwischen, dass das Gehirn der Kinder sich sozusagen selbst entwickelt und da braucht man Erfahrungen und bestimmte Erfahrungen machen Kinder wahrscheinlich heute zu selten, dafür machen sie ungünstige Erfahrungen zu häufig.
Wie erklären Sie sich denn, dass die Diagnose ADHS, dass die so rasant angestiegen ist, dass immer mehr Kinder und vor allem Jungen das zu haben scheinen?
Es ist bequem für alle Beteiligten. Die Eltern sind froh, dass es ein genetisches, angeblich genetisches Defizit ist, was die Kinder haben. Die Ärzte sind froh, dass sie mit so einer einfachen Pille alles heilen können. Die Lehrer sind froh, dass endlich sie nicht dafür verantwortlich sind. Und am Ende die Pharmaindustrie ist auch froh, dass sie damit so viel Geld verdient. Es ist eine schwierige Situation.
Mit diesem Ritalin-Medikament. Aber für viele Eltern und auch vor allem für die Kinder steht da ja auch wirklich ein wahnsinniger Leidensdruck hin. Also es gibt ja auch Eltern, die sagen, dieses Medikament ist die einzige Chance, sonst könnte ich das Kind nicht länger zur Schule schicken.
Es gibt Entwicklungen, die sind so schwer, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Aber man muss eben immer daran denken, dass wenn das Medikament diese Regulation im Hirn übernimmt, dann kann das Kind das gar nicht mehr lernen, es selbst von sich aus zu regulieren. Es geht ja um Impulskontrolle und um die Fähigkeit, auch mal ein bisschen Frust auszuhalten, eine Handlung zu planen. Und das also alles muss sich alles im Hirn entwickeln. Das kann sich nur entwickeln, wenn Kinder dazu Gelegenheiten haben.
Waren denn die Kinder früher anders?
Die waren nicht anders, das war immer schon so. Aber es gab vielleicht noch nie eine Zeit, wo Kinder so wenig Gelegenheiten hatten, zu zeigen, was sie drauf haben. Wo die gemeinsam mit anderen Aufgaben und Probleme lösen. Und heute werden sie eben doch sehr stark verschult. Also sie werden ständig unterrichtet, aber bekommen zu selten Gelegenheit zu zeigen und zu erfahren, wie schön das ist, wenn man auch mal einen Impuls unterdrückt, weil man irgendwas besonders gut hinkriegen möchte.
Aber man sucht doch auch in den Schulen nach immer neuen Formen des Unterrichts. Also dieser klassische Frontalunterricht, wie Sie und auch wie ich den noch gehabt haben, der wird ja eigentlich immer weniger gemacht.
Ja, aber dann wird Projektunterricht gemacht, in dem die eigentlich auch keine großen Möglichkeiten finden. Dass solche Aufgaben, an denen Kinder wachsen können, die sind schon ein bisschen tiefgreifend. Es gibt Schulen, in denen das wunderbar funktioniert. Und das sind dann, dort gibt es Schulfächer, die heißen Verantwortung oder Herausforderung. Und dort lernen Kinder gemeinsam mit anderen, sich auf den Weg zu machen, um was zu entdecken oder was zu gestalten. Oder noch wichtiger, sich um etwas gemeinsam zu kümmern. Kinder wollen wichtig sein, die Jungs ganz besonders. Ich glaube, die trifft es deshalb am stärksten, weil sie in dieser gegenwärtigen Gesellschaft einfach kaum noch Möglichkeiten finden, einfach mal zu zeigen, dass sie was drauf haben und dass sie wichtig sind. Wenn man die Kinder fragt, warum sie in die Schule gehen, sagen die heute, weil ich muss und das ist kein guter Zustand.
Nun muss man aber nun mal in die Schule gehen und was können Sie den verzweifelten Eltern raten? Nicht jeder hat jetzt diese ganz tolle, auf schwierige Kinder eingerichtete Schule um die Ecke.
Ein ganz guter Tipp ist vielleicht, dass Eltern nochmal darüber nachdenken können, was sie gemeinsam mit den Kindern unternehmen können. Und zwar nicht so sehr Freizeit, sondern dass sie sich gemeinsam mit den Kindern um etwas kümmern. Dass sie gemeinsam mit den Kindern auf Entdeckungsreisen gehen, dass sie gemeinsam mit den Kindern was gestalten. Es ist auffällig, dass Kinder, die beispielsweise bei den Pfadfindern sind, viel seltener ADHS haben. Dass Kinder, die auf dem Land leben, wo es viel zu tun gibt, wo man sich gemeinsam um was kümmern kann, auch seltener ADHS haben. Und die Studie zeigt ja auch, dass die Eltern, die schon etwas älter sind, auch offenbar es besser verstehen, dieses Familienleben für die Kinder einen Raum zu geben, in dem die dann mit den Eltern gemeinsam sich um etwas kümmern. Ich glaube, das ist die eigentlich wichtige Thematik.
Herr Professor Hüther, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Um nochmal einige der wichtigsten Punkte aus diesem Interview zusammenzufassen. Kinder sind im Wachstum. Das Gehirn entwickelt sich, das Gehirn lernt durch Erfahrung. Manche Erfahrungen machen Kinder heutzutage zu selten, obwohl sie sie eigentlich bräuchten. Ja, wir leben in einer Welt, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Ungünstige Erfahrungen aber können häufiger anzutreffen sein. Und daher entwickelt sich das Gehirn anders. Und warum nehmen die ADS-Diagnosen scheinbar rasant zu? Das hat er auch sehr direkt angesprochen, was ich sehr, sehr mutig finde. Es ist bequem. Eltern sind froh, dass es ein angeblich genetisches Problem ist und dass es eine Pille gibt, die das Problem löst und vor allem von ihnen die Verantwortung entzieht. Erstens sind froh, dass sie ein Medikament verschreiben können, eine scheinbar einfache Lösung auf ein Problem. Und sie verdienen natürlich auch mit. Lehrer sind froh, dass sie nicht in die Verantwortung genommen werden müssen. Und dass, wenn ein Kind aus der Reihe tanzt, das quasi ruhig gestellt werden kann. Und die Pharmaindustrie ist froh, dass sie mit Methylphenidat, Markenname Ritalin oder Adderall, einen sogenannten Blockbuster haben, der wirklich Milliarden an Umsätzen bringt, jedes Jahr. Alle Beteiligten sind froh, außer die Kinder, die werden einfach verarscht. So, und es ist nicht so, dass die Krankheit zunimmt. Die Wahrnehmung ist anders und die Norm hat sich versprochen. Wann ist ein Kind normal? Und es hat letzte Woche ein bekannter klinischer Psychoneuroimmunologe aus den Niederlanden beschrieben. Der hat, die haben eine Hundezucht daheim. Die züchten Hunde. Und wenn die einen neuen Wurf bekommen an Hundewelpen und die dürfen im Garten spielen, ja, diese Hundewelpen, die spielen, die tollen rum, die kugeln, die sind laut, die wollen sich ausprobieren, die wollen lernen, die wollen erkunden, die wollen entdecken, die wollen sich austoben. Und wenn da ein Welpe ist, das irgendwo am Rand sitzt und nicht mitspielt und ruhig ist, dann ist das eigentlich der Welpe, den man zum Tierarzt bringt, weil es, also, ne, weil der ist, das ist eigentlich das Normal von Hundewelpen, dass die spielen, dass die austoben, erkunden. So, bei uns Menschen ist es aber genau anders. Das Kinder müssen ruhig sitzen, die Klappe halten, Sachen lernen, auch wenn sie da vielleicht gar keine Lust drauf haben. Und die Kinder, die laut sind, die rumtollen, die sich austoben, die erkunden wollen, die werden dann als unnormal wahrgenommen und sollen Medikamente bekommen, um ruhig gestellt zu werden. Also ich denke, du siehst, worauf ich hinaus will. Es ist eigentlich keine Störung in dem Sinne. Es ist eigentlich nur unsere Sichtweise auf das Thema. Und es geht ja bei ADHS um Impulskontrolle, um Aufmerksamkeit. Und das Problem ist, Kinder müssen das lernen. Die sollten auch die Chance bekommen, es zu lernen, sich auszuprobieren, zu erfahren. Aber das Medikament übernimmt nur diese Aufgaben, künstlich. Impulskontrolle, Aufmerksamkeit, emotionale Kontrolle, längerfristiges Planen versus kurzfristiges. Und das Kind bekommt gar nicht mehr die Chance, das zu lernen. Als Erwachsene wird es nicht besser. Und es wird dann möglicherweise ein Leben lang auf das Medikament angewiesen sein, das Kind. Ja? Und das ist der Punkt. Und auch Vera Birkenbiel hat eine ganz interessante Sichtweise auf das Thema ADHS. Auch warum Jungs scheinbar häufiger ADHS haben. Sehr viel häufiger als Mädchen. Jungs sind grobmotorischer und die brauchen vor allem, also für die körperliche und geistige Entwicklung brauchen die einen Ticken länger und vor allem müssen sie sich mehr motorisch ausprobieren, um Sachen zu lernen. So, und die müssen mehr anpacken. Die haben einen anderen Bewegungsdrang als Mädchen. Und Jungs fällt es einfach schwerer, ruhig zu sitzen, sich zu konzentrieren und auf eine Sache zu konzentrieren, vor allem wenn sie eigentlich gerade viel lieber spielen möchten. Ja, und das ist so für sie der Grund, warum Jungs häufiger ADHS haben und auch mal rein entwicklungsbiologisch. Menschen mit ADHS, dieser Hyperfokus, diese Aufmerksamkeit, wahrscheinlich auch wir haben uns ja über Jahrmillionen als Jäger und Sammler entwickelt und diesen alten Kulturen, das sieht man auch heute bei Naturvölkern, Menschen mit ADHS waren die Pioniere. Die sind vorgesprintet, die haben erkundet, die haben alles angeguckt und sind dann zurück und haben gesagt, wie es ausschaut, wo ist was, wo sind Gefahren, wo ist Nahrung. Und wahrscheinlich sind Menschen mit ADHS auch wirklich die besseren Jäger, weil sie in der Natur einen viel besseren Fokus haben, viel bessere Ausdauer für diese eine Sache. Und vor allem in der Natur hast du nicht diese Informationsüberladung wie in der modernen Welt. Und also eigentlich sind Menschen mit ADS selektiv hochbegabt. Die können sich nicht auf verschiedene Dinge gleichzeitig konzentrieren, nur auf wenige. Aber für diese Sachen, für die sie sich begeistern, haben sie schärferen Fokus und auch oftmals bessere Erfolge. Also, und es gilt halt für die Dinge, die ihnen Spaß machen. Menschen mit ADS haben oftmals super Spaß an einem bestimmten Hobby, an einem bestimmten Sport oder an Computerspielen. Und das sind Sachen, für die sie sich begeistern. Und das sind sie dann auch richtig gut. Also es geht eher um die moderne Lebensführung. Und wenn wir dann Kindern, die aus der Reihe tanzen, die eigentlich Kind sein wollen, an Medikamente, mit Medikament nicht ruhig stellen, sondern sie bereits früh an Medikamente gewöhnen. Das ist ja, die bekommen dann Ritalin ihr ganzes Leben lang. Aber die lernen bereits als Kind, okay, ich habe ein Problem. Ich nehme jetzt ein Medikament, dann ist das Problem weg. Und eigentlich sollten Medikamente kein letzter Ausweg sein und nicht die erstbeste Lösung. Ja, Methylphenidat ist kein Heilmittel. Es unterdrückt nur die Symptome. und es unterdrückt einen Teil, der uns Mensch macht. Ja, Methylphenidat ist ein Stimulans für das zentrale Nervensystem. Es verändert die Konzentration von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn und ist ähnlich wie Koffein. Und Kindern würden jetzt auch keinen Kaffee geben, damit sie in der Schule sich konzentrieren können. Und vor allem, wenn das Gehirn noch im Wachstum ist, das verändert alles im Gehirn, das verändert auch das Wachstum. Und Kinder schon früh an Medikamente gewöhnen, sehe ich sehr, sehr kritisch. Und was auch nicht oft aufgeklärt wird, wenn überhaupt, dass Methylphenidat Nebenwirkungen und Langzeitfolgen hat und Langzeitschäden hat, über die auch mal gesprochen werden sollten. Kurzfristige Nebenwirkungen umfassen Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen, Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Probleme wie Herzrasen, erhöhter Blutdruck, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, emotionale Schwankungen, Ticks, Muskelzuckungen, Mundtrockenheit und gerade so Reizbarkeit, emotionale Schwankungen, ganz ehrlich, das sind Sachen, die Kinder eigentlich lernen sollten und das Medikament macht es nicht besser. Es kann eine kurzfristige Linderung verschaffen, aber längerfristig, also es kommen dann Langzeitfolgen und Langzeitschäden ins Spiel, die auch intensiv erforscht werden und über die wir auch offen reden sollten, weil Medikamente immer Nebenwirkungen mit sich bringen. Methylphenidat kann so Wachstumsverzögerungen bei Kindern führen. Es kann kardiovaskuläre Risiken, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Es kann psychische Auswirkungen mit sich bringen. Ja, Angst, Depression, emotionale Abflachung, eine emotionale Abstumpfung. Das ist dieser Gewöhnungseffekt an das Medikament. Es kann in seltenen Fällen kann es zu psychotischen Symptomen oder Paranoia kommen. Toleranzentwicklung und Abhängigkeitspotenzial. Genauso wie wir von Kaffee abhängig werden können, können Kinder auch von Methylphenidat abhängig werden. Und es ist dann auch das Risiko eines Missbrauchs. Veränderungen im Gehirn finden statt. Die Dopamin- und Noradrenalin-Systeme im Gehirn können durcheinander geraten. Und es kann auch sein, wenn ein Kind jahrelang Methylphenidat nimmt und es dann absetzt, dass es nicht nur Entzugserscheinungen gibt, sondern dass sich auch der Neurotransmitterstoffwechsel in eine ungünstige Entwicklung verändert hat. Und Und die Frage ist, was können wir stattdessen machen? Und wir wissen eigentlich, welche Ursachen ADS begünstigen. Und wir sollten als Gesellschaft eher dafür einstehen, die Ursachen zu lindern und den Kindern ein normales und auch schönes Leben zu ermöglichen und vor allem dem Gehirn das zu geben, was es wirklich braucht, um sich zu entwickeln. Es ist auch so, dass Menschen mit ADS einfach weniger Synapsen im Gehirn haben. Das Gehirn ist weniger verdrahtet, weniger vernetzt. Etwa 10-20% weniger Synapsen als bei jemandem, der nicht ADS hat. Und es braucht doch einfach bestimmte Dinge, damit sich das Gehirn normal entwickeln und vernetzen kann. Und das gilt bis ins hohe Alter. Das ist nicht nur für Kinder, sondern das ist auch für Erwachsene. Ja? Wir wissen auf der einen Seite, dass Toxine wie Schwermetalle, Blei, Quecksilber in Verbindung mit ADS stehen können, weil die auch den Gehirnstoffwechsel durcheinander bringen können. Wir wissen, dass Schlafmangel ein Faktor ist. Und das ist ein Thema, weil ich finde, Kinder sollten nicht um 6 Uhr aufstehen, um um 8 Uhr in der Schule zu sitzen. Das entspricht einfach nicht dem Rhythmus eines Kindes. Und es kann vor allem begünstigen, dass die Kinder Schlafmangel haben, weil sie eben nicht so viel Schlaf bekommen, wie sie eigentlich bräuchten. Auch die Exposition gegenüber Blaulicht durch künstliche Lichtquellen, durch diese Onkels hier, durch Fernseher, auch die können abends, ne, wenn Kinder abends noch fernsehen, und allgegenwärtiges Blaulicht ist, dass das auch den Schlaf und den Gehirnstoffwechsel durcheinander bringt. Und es gibt da auch Studien in Schulen, dass wenn die LED-Lichter und diese blauen Lichtquellen in der Schule ausgetauscht haben durch wärmere Lichtquellen, dass die Kinder dann auch ruhiger und entspannter wurden. Und ich erinnere mich an meine Grundschule, da waren überall so Neonlichter und LED-Lichter. Und das ist halt auch kein gutes Licht für uns. Die Ernährung ist ein Faktor, vor allem Zucker. Und verarbeitet Lebensmittel. Das sind zwei Sachen, die ADS sehr, sehr, sehr gut begünstigen und verstärken können. Und Kinder brauchen eigentlich eine nährstoffreiche, unverarbeitete, gesunde Ernährung mit Obst, mit Gemüse, mit unverarbeitetem Fleisch, Fisch, unverarbeiteten Milchprodukten, Kräutern, Pilzen. Da ist alles drin, was der Körper eigentlich braucht und nicht in Zucker und auch nicht in verarbeiteten Lebensmitteln. Auch Zucker ist für unser Gehirn ähnlich wie Kokain. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch das macht abhängig. Auch das bringt unseren Neurotransmitterstoffwechsel durcheinander. Nährstoffe. Ein Defizit an Omega-3, Eisen, Jod, Magnesium und B-Vitaminen könnte auch an der Entstehung beteiligt sein. Und es gibt da auch Meta-Analysen, die verschiedene naturheilkundliche Methoden mit Ritalin verglichen haben. Und die haben gesagt, Omega-3-Fettsäuren in einer hohen Qualität und in einer guten Dosierung für Kinder 1-2 Gramm am Tag. Omega-3-Fettsäuren sind ähnlich effektiv wie Ritalin, nachhaltiger, ohne Nebenwirkungen und bringen dem Körper bzw. auch dem Gehirn das, was es wirklich braucht, um sich zu entwickeln.
Ganz kurze Unterbrechung. Nährstoffmedizin ist eine der spannendsten Entwicklungen der modernen Medizin und bietet einfach enormes Potenzial für Prävention und Therapie. Und wenn du dich für Nährstoffe und ihre therapeutische Anwendung interessierst, dann solltest du unbedingt den Nähr- und Vitalstoffcoach kennenlernen. Das ist im Moment die umfangreichste Weiterbildung in diesem Bereich und sogar vor kurzem akkreditiert worden von der Deutschen Ärztekammer. Dort lernst du in über 60 Lektionen alles über die Wirkung der wichtigsten Nährstoffe und wie du sie gezielt einsetzen kannst. Der Kurs bietet dir zudem spezifische Nährstoffprotokolle für die häufigsten Indikationen und regelmäßige Live-Fragerunden. Alles ist fundiert, praxisnah und du kannst es sofort anwenden. Wenn du Interesse hast, vereinbare jetzt ein kostenloses Infogespräch und lass dich unverbindlich beraten. Alle wichtigen Informationen dazu findest du unten in den Shownotes verlinkt. Und weiter geht's mit der Episode.
Dann Stress. Stress ist allgegenwärtig. Und ADHS bzw. auch die ADHS-Symptome könnten, das sind auch immer mehr Hirnforscher auf der Seite, die ADHS-Symptome könnten eine Anpassungsreaktion auf Stress sein. Wenn die Kinder in einem stressigen Haushalt aufwachsen, wo viel Stress ist, wo viel Hektik ist, wo viel Streit ist und die Eltern vielleicht keine oder nur wenig Zeit haben, die Kinder nehmen den Stress auf, aber können ihn nicht verarbeiten. Vor allem Babys, wenn Babys von Stress umgeben sind, du hast hier die Möglichkeit, auf Stress umzugehen mit Fight, Fly, also kämpfen, wegrennen oder starre. Und Babys können diese drei Sachen nicht. Die können nicht starre, die können nicht wegrennen, die können auch nicht kämpfen. Beziehungsweise die können eigentlich hauptsächlich nicht kämpfen und wegrennen. Und was Babys dann machen, und Kinder machen das auch, dass die quasi zone out, sagt man im Englischen. Dass sie quasi den Fokus rausnehmen und träumen oder abdriften. Dass es quasi eine Kompensationsreaktion auf Stress ist. Also in stressigen Haushalten, in Patchwork-Familien oder in Familien, wo beide Elternteile arbeiten, kommt ADHS häufiger vor. Ganz oft auch bei Jungs ist es so, dass einfach eine fehlende Vaterfigur fehlt. Und dass ADHS in Familien oder bei alleinerziehenden Müttern häufiger vorkommt. Die Jungs brauchen eine Bezugsperson, eine männliche Bezugsperson. Das ist auch eine Beobachtung, dass es dann häufiger vorkommt. Fehlende Aufmerksamkeit von Eltern. Das ist, wenn die Eltern arbeiten müssen oder selber gestresst, überfordert sind und dann quasi die Kinder ruhig sein sollen oder hier ein Tablet oder ein Handy oder ein Fernseher, da bist du mal beschäftigt, dass diese fehlende Aufmerksamkeit, die Kinder oder Babys bekommen, auch diese Anpassung im Gehirn nach sich ziehen können, die zu ADHS führen können. Auch wichtig, Kinder brauchen auch eine Langeweile. Und Langeweile ist heutzutage nicht mehr erwünscht. Ne? Wenn Langeweile ist oder wenn man unterwegs ist und die Kinder langweilen sich und greinen rum, dann kriegen sie ein Handy, um ruhig zu sein, um irgendwas zu spielen. Aber Kinder brauchen auch mal Langeweile, um Lösungen zu entwickeln, um kreativ zu sein. Und Langeweile ist heute eher unerwünscht. Und auch der digitale Überkonsum, ne? Dass wir alle von digitalen Unterhaltungsmedien umgeben sind. Der Durchschnittsmensch, das sind Kinder mit eingerechnet, der Durchschnittsmensch ist heute 4 Stunden am Tag vorm Fernseher. Und unser Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, mit so viel Information, mit so viel grellen Farben und bunten, lustigen Bildchen, dass sie auf ihn einprasseln. Und wenn ich da sehe, dass schon Kleinkinder ja so lustige, bunte Bildchen und Videos und Filmchen bekommen, um sich abzulenken, das ist einfach wahnsinnig unnatürlich. Ja? Und das sind eigentlich die Ursachen für ADHS. Oder warum sich das Gehirn anders entwickelt. Und auf der einen Seite ist es eine gewisse Umweltfaktoren, ja. Auf der anderen Seite kann man aber auch argumentieren, dass es ADHS wahrscheinlich schon immer gab, aber dass es heutzutage einfach unerwünscht ist und diese Menschen irgendwie keinen Raum in der Gesellschaft haben, obwohl sie einzigartige Begabungen haben. Aber ja, das sind so die Sachen. Aus meiner Erfahrung, Adaptogene helfen auch sehr gut. Rosenwurz, Ashwagandha, Ginkgo Biloba, Die helfen dabei, Stress zu reduzieren und die Konzentration zu fördern. Die bringen unseren Neurotransmitterstoffwechsel nachhaltig auf Trab. Und mit Ashwagandha habe ich da besonders schon gute Erfahrungen gemacht. In Ergänzung zu einer gesunden Ernährung, zu Nährstoffen. Mal bei der Ernährung eine Eliminationsdiät, also weniger verarbeitete Lebensmittel, weniger Zucker. Dafür natürliche unverarbeitete Lebensmittel, auch ein stabiler Blutzuckerspiegel, weniger Entzündungen, mehr Nährstoffe, mehr Vitalstoffe. Das brauchen Kinder eigentlich, um sich normal entwickeln zu können. Und ich bin jetzt mal auf ganz viele Faktoren eingegangen und vielleicht gibt es jetzt auch ein Umdenken zum Thema ADS. Ja, es ist bequem für alle Beteiligten, aber es ist weder gesund noch nachhaltig für die Kinder. Und ich finde, wir sollten uns erstmal die Frage stellen, was ist fürs Kind am besten? Und ja, es ist keine Krankheit, es ist kein Schicksal, es ist keine Diagnose. Es ist aus meiner Sicht auch nicht genetisch, weil ja, in manchen Familien kommt ADHS häufiger vor. Aber wahrscheinlich hat es nichts mit der Genetik zu tun. Die Genetik ist ja nur eine Ausrede. Sondern es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass in bestimmten Familien Stress, bestimmte Themen, Traumata, ungesunde Ernährungsweisen, Ablenkung, Überstimulation, dass das in bestimmten Familien wahrscheinlich einfach vorherrscht und wenn es die Eltern haben und eine bestimmte Lebensweise vorleben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Kinder das übernehmen und dann auch diese Symptome entwickeln. Also auf der einen Seite kann man sagen, es ist eigentlich eine neurodiverse Variation unseres Gehirns. Wahrscheinlich ist es aber auch so, dass das Gehirn sich normal entwickeln möchte, aber nicht die Chance dazu bekommt. Und wir verlinken auch mal einen Fachbeitrag, ein sehr, sehr, sehr ausführlicher Beitrag zum Thema ADS ist keine Krankheit mit ganz vielen Studien dazu, das vielleicht auch mal dieses Umdenken bewirkt und das auch ganz viele Lösungsvorschläge mit sich bringt. Und an der Stelle würde ich mal zum Ende kommen. Wenn du Fragen hast, lass uns gerne hier in den Diskurs gehen. Also wie gesagt, ich muss nicht mit allem recht haben, aber vielleicht kann ich bei dem einen oder anderen hier ein kleines Umdenken bewirken und auch Lösungen, dass wir Menschen wieder mehr ein Leben führen dürfen und vor allem Kinder ein Leben führen dürfen, das uns entspricht. Und Kinder müssen einfach rumtollen dürfen, sich erfahren dürfen, ausprobieren dürfen, Fehler machen dürfen, laut sein dürfen. Und es gibt da ganz viele Ansätze, was man tun kann. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Hinterlass uns gerne auch ein Like und ein Follow, einen schönen Kommentar oder auch einen kritischen Kommentar. Lies gerne noch den Fachbeitrag in Ruhe durch. Und vielleicht können wir hier was bewirken, sowohl für Menschen mit ADS als auch für die allgemeine Gesellschaft, weil es ist ja irgendwie auch ein Blueprint in diesem Beitrag hier gewesen, wie wir eigentlich als Menschen leben sollten. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, wie möchte ich eigentlich leben? Was möchte ich eigentlich? Und uns wieder mehr in diese Richtung hin entwickeln, dass wir wieder unserem natürlichen Selbst entsprechen. Ich denke, da haben alle was davon. Vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir nun unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein Schnell-Einfach-Gesund-Team.